Ja, heute Morgen, keine Überraschung, steht wieder die Botschaft, das Wort Gottes im Mittelpunkt. Jesus, unser Herr, soll zu uns reden, soll verherrlicht werden. Und mit der Frage bin ich so die Tage schwanger gegangen und vieles läuft ja in unserem Alltag so total mechanisch ab, auch irgendwo. Gewohnheiten, Wiederholungen, ist auch nicht schlecht, Struktur, alles das hat einen guten Platz. Aber wenn es dann manchmal hinterfragt wird, dann bekommt es neue und andere Aspekte unter Umständen. Im Mittelpunkt soll ein Wort stehen heute Morgen, das der Apostel Paulus verfasst hat im Brief an die Galater. Und zwar diese Gemeinde der Galater war anfangs, als sie das Evangelium gehört haben, doch gelegentlich ziemlich verwirrt und wussten nicht so recht, was ist denn eigentlich nun richtig. Und was müssen wir machen? Und es gab da allerhand Streit und manchmal war es auch so schlimm, dass Paulus da schreibt, und wenn ihr euch untereinander beißt und fresst, dann seht zu, dass nicht einer vom anderen aufgefressen wird. Also es ging manchmal ziemlich fetzig zu. Und ja, Christen können streiten, nicht? Manchmal sind es auch richtige Streithammel. Irgendwie, die keinen Streit auch auslassen und irgendwie immer auf Krawall gebürstet sind. Und in diesem Kontext müssen wir das Ganze sehen, dass Paulus in diese Sache Ordnung und eine Form und ein Verständnis bringen wollte. Die waren ja gewohnt, dass sie aus dem jüdischen Bereich 613 Gebote oder Vorschriften, besser gesagt, zu halten hatten. Allerhand, nicht? Wer kann die 10 Gebote jetzt hier runterrappeln? Müssen wir auch schon ein bisschen nachdenken, nicht? Aber 613 ist ganz schön happig. Und von diesen 613 sind 365 Verbote und 248 Gebote. Passt irgendwie zur Straßenverkehrsordnung oder so, ne? Vielleicht sind das noch ein paar mehr. Also da, wo Menschen solche Sachen verzapfen, da sind die auch gar nicht so schlecht dran. Und in diesen Geboten und Verboten geht es um Zeremonien und um Reinheitsgebote, auch um ethische oder moralische Richtlinien. Und da waren dann diese Dinge mal zu klären. Und Paulus geht auch im Einzelnen auf diese Dinge ein, aber fasst es dann auch irgendwie in genialen Worten zusammen. Was ist eigentlich das Problem? Galater 5 beginnt mit den Worten: Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Und das, was hier steht, kommt dann erst später. Ihr seht Verse 16 und 17. Aber zunächst mal geht es darum, zur Freiheit. Und das klingt ja gut, nicht? Jetzt darf ich alles und mache ich alles, was mir einfällt und was mir in den Sinn kommt. Ohne Grenzen, schrankenlos, nicht? Freiheit ist Freiheit. Schränkt man vielleicht da ein, wo der eine die Freiheit des anderen dann berührt oder einschränkt. Und nun muss das Ganze einen Rahmen bekommen. Und dieser Rahmen dazu, der hat hier gerade gestanden und jetzt ist er auch wieder da, wandelt im Geist, so werdet ihr das Begehren des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Die sind gegeneinander, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. Im Zweifel jedenfalls ist das dann so. Das passt auch gut zu Römer 7, wo Paulus sich auch mit diesem Thema auseinandersetzt. Und hier ist das Wort Begehren verwendet. In den älteren Luther-Übersetzungen heißt es noch: Ich sage euch, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Sie sind gegeneinander, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. Und ich möchte absichtlich mal hier beim alten Lutherdeutsch im Folgenden bleiben, weil dieses Lust uns irgendwie noch mehr illustriert, worum es eigentlich geht, nach meinem Gefühl jedenfalls und nach meiner Meinung. Es geht also darum, wir sagen, ich habe Lust darauf. Die Jüngeren sagen, ich habe Bock darauf. Das passt mir, das gefällt mir. Ich habe jetzt Bock, ein Eis zu essen, zum Beispiel, wenn es so warm ist, nicht? Oder ich habe jetzt Lust, dies oder jenes zu tun. Und man könnte darauf kommen, wenn man hier zunächst mal hört, wir haben Freiheit. Mit anderen Worten, wir dürfen uns nach einem Lustprinzip verhalten. Und nun können wir machen, was wir wollen. Und ich sage es mal so, du hattest Lust, heute Morgen hierher zu kommen. Oder hat dich jemand gezwungen irgendwie? Nee, ne? Ist jemand mit Zwang hier? Ich möchte den gern trösten und ihm mal auf die Schulter klopfen. Nee, wir sind alle freiwillig hier, wir hatten Lust herzukommen. Nicht? Der eine mehr, der andere weniger, na klar. Aber irgendwie hängt es schon damit zusammen. Nicht? Und wir sagen auch, ich habe keine Lust. Ja, auch völlig in unserem Sprachgebrauch an der Tagesordnung. Und so ein Lustprinzip, das müssen wir doch sehr stark hinterfragen. Andererseits ist es so, ich sag mal, ohne Lust kann keiner leben. Dann sind wir zutiefst depressiv und sind total dicht und fertig und eigentlich lebensmüde. Wir behalten noch die Lust zu leben, auch wie die Lebensqualität im Einzelnen so aussehen mag. Ohne Lust kann keiner leben, mal als These. Nach meiner Auffassung geht es darum, geht diese Lust ins Negative oder geht die in Positives? Und da scheiden sich dann die Geister. Und dann noch ein Aspekt, den ich beleuchten möchte, ist dann, wie wird man Herr über negative Lüste und wie gewinnt man positive? Diese Aspekte wollen uns heute Morgen mal, möchte ich uns vor Augen stellen. Also ohne Lust kann gar kein Mensch leben. Lust ist so ähnlich, mal allgemein und neutral gesprochen, wie ein Motor. Der ist in uns. Und was steuert mich, war die Frage. Irgendwie steuert mich was. Ich habe Lust, was denn? Zu lernen oder zu schlafen oder ein Bild zu malen oder eine Bockwurst zu essen oder in den Gottesdienst zu gehen oder irgendwie sowas, mit dem Motorrad um die Ecke sausen. Ich habe Lust, in Urlaub zu gehen. Ich habe Lust, einfach zu Hause zu sein. Ich habe Lust, ein Buch zu lesen. Ich habe Lust, keinen Menschen zu sehen oder ganz viele zu sehen. Je nachdem. Hängt alles irgendwie doch mit unserer Lust zusammen, wie wir so motiviert sind. Also Lust als Motor, als Antrieb, als Begierde, als Handlungsimpuls. Zunächst mal haben kleine Kinder in der Regel doch Lust, zur Schule zu gehen, nicht? Und dahin zu kommen und was zu lernen und da irgendwie voranzukommen. Aber manchmal auch Frust und manchmal ist auch irgendwie was Unschönes und dann weinen sie und wollen nicht mehr. Aber das liegt dann am Lehrer. Oder auch nicht. Ja, dann haben sie Lust, sich zu entwickeln und dann später einen Beruf. Sie haben Lust auf eine bestimmte Automarke und wollen irgendwie in diese Richtung was. Und sie haben Urlaubsvorstellungen und wir haben Urlaubsvorstellungen und Art und Ziel der Reise und Gestaltung. Auch im Blick auf Gemeinde ist Lust ein Motor. Also die leeren Stühle hier vorne und andere zeigen, hier war eine ganze Reihe, die hatten heute Morgen keine Lust herzukommen. Ich sage es mal so deutlich. Ja klar hatten sie Gründe, aber die Gründe hängen auch wieder mit Lust zusammen, ne? Und irgendwie greift eins ins andere. So ist das. Keine Lust, einer Gemeinde anzugehören oder gar mitzuarbeiten. Lust in Bezug auf Ess- und Trinkgewohnheiten. Wer hat morgens Lust auf einen Kaffee außer mir? Ach, gibt noch ein paar andere auch, ne? Oder so. ja, das zeigt dann schon, Lust geht manchmal auch in eine Richtung, dass man so ein bisschen am Angelhaken hängt irgendwie, nicht? Und dass das so ein bisschen auch, ich will nicht nur mal andeuten, also Lust kann auch zur Sucht führen und Ähnliches, nicht? Also Kleidungsvorlieben haben Lust, sich bunt anzuziehen oder schwarz oder irgendwie farbig oder keine Ahnung, was auch immer. Oder Lust in Bezug auf Kultur und Musik und Sport. Ganz vielfarbig ist das, was steuert mich. Was will ich eigentlich? Was ist so in mir drin? Wohin zieht mich das? Und in welche Richtung bringt mich das? Ja, Lust, Antrieb, Motor, zum Essen, zum Trinken. Aber manche haben auch Lust, hat man den Eindruck, andere zu provozieren oder zu ärgern. Oder irgendwie aggressiv zu sein. Oder haben Lust, laut zu sein und anderen auf den Keks zu gehen damit. Oder irgendwie so in diese Richtung. Oder manche haben Lust, auch über andere viel zu reden. Ne? So Klatschmaul irgendwie. Und die können gar nicht anders als das in dieser Art, denken auch wohl nicht groß drüber nach oder Ähnliches. Und die anderen haben wieder Lust zu rauchen. Ja, ne? Und dass das auch so schon schwierig sein kann, sich von einer solchen Lust zu lösen und zu trennen, ist auch schon unter Umständen dann oder in Wirklichkeit ein Problem. Auch Alkohol oder es gibt sogar diesen absurden Begriff Lustmord. Muss man sich mal vor Augen halten. Dass einer Lust hat, andere zu killen. Und noch so ganz furchtbare Sachen, was da alles gibt. Ich möchte es uns hier gar nicht einzeln hier weiter ausführen. Dass das in ganz schreckliche Richtungen gehen kann. Also Lust ist von ihrem Charakter her ein Keim, so eine Wurzel irgendwie, die drinsteckt. Und zwar im Herzen, sagt Jesus. Aus dem Herzen kommt, was sich da nach außen hin dann sichtbar und hörbar und spürbar entwickelt. Und das ist eben der Punkt. Und man kann auch und braucht auch Lust zum Leben, sonst ist man lebensmüde und will nicht mehr. Auch das gibt es ja. Also Lust zum Guten, zum Positiven, hängt mit dem Reich Gottes und mit dem Geist Gottes zusammen. Und zum Negativen hängt es letztlich mit dem Bereich der Finsternis und Sünde zusammen und dem Fleisch. Das, was hier Fleisch genannt wird, das ist ja ein Oberbegriff, der das, was antigöttlich ist, letztlich beschreibt. Hier ist nicht dein Hähnchenschnitzel gemeint, das du vielleicht heute Mittag isst, und der Geistliche isst nun kein Fleisch mehr, sondern ich wünsche dir guten Appetit bei allem, was du isst und wie es dir schmeckt und dass es dir bekommt. Fleisch, also, das wissen wir, muss ich hier nicht erklären, ist auch in einem übertragenen Sinn gemeint. Das Geistliche als Gegensatz zum Fleischlichen. Und jetzt sollten wir uns fragen, habe ich angedeutet, von wo wird meine Lust nun beherrscht? Lebe ich im Bereich eines positiven Geistprinzips in der geistlichen Welt seit der Entscheidung für Jesus, mit ihm zu leben, ihn als Herrn anzunehmen? Leben wir in einer geistlichen Welt, versetzt in das Reich des lieben Sohnes. So ist es mal in der Bibel ausgedrückt. Und in diesem Lichtbereich, im positiven Bereich, im Errettungsbereich, da können wir nun leben. Oder wir bleiben nun, weil wir noch einen Körper mit uns rumschleppen. Wir können uns und müssen uns doch fragen, eigentlich, als ich zum ersten Mal diese Frage gehört habe, die stammt von dem Philosophen Precht, der sagte, wer bin ich? Und wenn ja, wie viele? Wer bin ich eigentlich? Bin ich Geist? Bin ich Leib? Bin ich Seele? Wer bin ich? Hab ich eine Seele oder bin ich eine Seele von Gott her geschaffen und gesehen? Wer hat was und wie ist das miteinander kombiniert? Die Bibel redet mal davon, wir sind eine lebendige Seele. Und wir haben einen Leib und leben im Geist. So verstehe ich es jedenfalls. Das heißt also, dieser Leib ist noch ein Überbleibsel. Wenn wir uns vor Augen halten, in Gottes Wort steht geschrieben, wir sind zwar in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Darum wird mein Leib mal hier auf der Erde bleiben und im ewigen Reich Gottes leben mein Geist und meine Seele. Und das ist einfach hier das Bild, das mir sich hier vor Augen stellt. Der Mensch ist eine lebendige Seele. Wir leben in der Spannung des Sündenfalls und darum ist auch dieses Problem noch aktuell, weil wir hier noch mit dem Fleisch, unserem Fleisch hier herumlaufen. Und mit dem hängt es ja sehr oft zusammen, dass wir mit diesem Problem beschäftigt sind. Also es gibt eine negative Lust. Es hört sich so einfach an. Wandelt im Geist, so werdet ihr die Lüste des Fleisches nicht vollbringen. Tja. Machen wir das doch einfach, ne? Legen wir heute gleich mit los, jetzt gleich. Aber wie geht das, ne? Ja, das ist ja manchmal dann doch die Frage. Allerdings ist es dann auch die Antwort hier. Wandelt im Geist. Dann sind die Dinge, die vor Gott nicht in Ordnung sind, schon ausgefiltert. Epheser 2, Vers 3, da heißt es, wir haben alle vormals in unserem Fleisch gelebt. Ohne Gott, ohne Wissen, ohne biblische Erkenntnis, alles das ist irgendwie an uns vorbeigegangen. Und in Titus ist von weltlichen Lüsten die Rede, die uns eben beeinflussen oder die dadurch entstehen, dass wir sie an uns heran oder in uns hineinlassen. Dass das in uns natürlich etwas auslöst. Darum müssen wir von diesen Dingen, den Dingen kritisch gegenüberstehen, was von außen an uns herankommt. Wir können uns dem nicht verschließen und sagen, das gibt's alles nicht und irgendwie wie einer, der auf dem Baumstamm sitzt da und jahrelang auf so einer Platte bleibt und von allem hier in dieser Welt nichts mitkriegt. Kann ich übrigens überhaupt nicht verstehen. So in anderen Religionen gibt es ja sogenannte Säulenheilige, nicht? So eine hohe Säule und da sitzt einer drauf und kommt da auch nicht runter, bleibt da jahrelang, sein Leben lang da drauf. Irgendwie ein sehr interessantes Dasein offensichtlich oder wie auch immer. Ich kann es mir nicht vorstellen. Also es ist schrecklich einfach für meine Vorstellung. Und so, also kritisch sein, weil alles, was auf uns zukommt, ist infektiös, geistlich gesehen, in unserem Zusammenhang hier. Das ist alles infiziert und wir brauchen eine sehr hohe, ja, wie heißt das denn, dass mich die Bazillen hier nicht attackieren können. Immunsystem. Wir brauchen eine Immunität eigentlich dagegen, ne? Dass diese Dinge, die unsere Lust provozieren, also Augenlust ist mal gesagt, ne? In der Bibel die Rede davon. Also dass da Dinge sind, die habe ich gesehen und jetzt will ich sie haben. Also ich rate dir, gehe nicht einfach, blättere nicht so viel Kataloge durch, du wirst zu viel haben und dann wirst du unzufrieden oder so. Oder geh nicht hier ins Kaufhaus und siehst all die tollen Sachen und dies möchtest du und das möchtest du. Also letztlich ist das so ein Vorgang, dass du unzufrieden wirst und denkst, ja, wenn ich in die Stadt gehe, Wilfried, dann denke ich, ich gehe da jetzt hin, um zu sehen, was ich alles nicht brauche. Zum Beispiel. Was mich gar nicht interessiert. Ich kann die Dinge angucken, die ich nicht brauche. Dann habe ich schon eine Immunität gewissermaßen dagegen, dass der Wunsch des Habenwollens entsteht und wach wird. Also besonders darf ich nicht, wie Männer nun mal sind, in ein Autogeschäft gehen bei Porsche zum Beispiel. Dann denke ich, ach, so ein Spielzeug irgendwie wäre doch ganz schön. So mit Klappverdeck und ein bisschen rumfahren und so. Ne? Und irgendwie, und für den Tag habe ich erstmal dafür gesorgt, dass ich bis zum Abend unzufrieden bin. Ne? Es sei denn, ich gehe schon dahin mit dem Gedanken, ich gucke mal, aber ich gucke, was ich alles nicht brauche und gar nicht haben will. Damit habe ich natürlich dann auch mich selber ein bisschen ausgetrickst, weil mir auch bewusst ist, das kann ich mir gar nicht leisten. Nicht? Aber das, was ich mir nicht leisten kann, sage ich einfach, brauche ich nicht. Ganz einfach, ne? Ja, also diese Lust, die begleitet uns ja den ganzen Tag. Und wenn ich irgendwo irgendwelche Dinge sehe, die mir auch attraktiv vorkommen, ja, ist doch schön. Brauchst du eine Rolex-Uhr? Kann man nur verlieren, ne? Ja, also, und die Diebe werden wach und du wächst, du provozierst Einbruchgefahr und Ähnliches. Wer protzig aus sich gibt, der gefährdet sich auch sofort damit auch. Also in der Bibel, es gibt so viel darüber zu sagen, da gibt es auch, welche werden erwähnt in den Sprüchen, die haben Lust zum Spotten, haben immer ein Spott und etwas Verachtendes oder was lächerlich Machendes auf den Lippen. Im 2. Thessalonicher ist die Lust von Menschen, die haben Lust an der Ungerechtigkeit. Im geistlichen Bereich ist mal die Lehre, die Rede da von 2. Timotheus, Lust an falschen Lehren zum Beispiel und sind auf diese Weise schlecht unterwegs. Und in einem unserer alten Lieder haben wir gesungen, ich bin durch die Welt gegangen und die Welt ist schön und groß. Und doch heißt es, die Menschen kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. So ist das. Denn Lust will befriedigt werden und kann in eine Sucht hineinmünden. Und das ist ein riesengroßes Problem. Negative Lüste. Paulus zählt sie dann auch noch auf hier im Galaterbrief im Verlauf, weiteren Verlauf des Textes und nennt da Ehebruch und Hurerei und Wollust und Unreinigkeit und Unzucht. Lüstling steht in Klammern. Abgötterei, Zauberei, Feindschaft, Hader, Hass, Neid, Zorn, Zank, Zwietracht, Rottenhass, Mord, Saufen, Fressen. Alles Begriffe aus der Bibel, sehr drastisch, sehr deutlich. Und da ist eigentlich ein Spiegelbild unserer heutigen aktuellen moralischen Welt uns vor Augen gezeichnet. Die Welt ist voll von Perversitäten, von entarteten Sexualitäten, von Sauerei und Porno und weiß nicht was alles. Und Kriminalität und Krieg und Auseinandersetzungen, das alles. Herr Putin hat Lust, diesen Bereich der Ukraine seinem Land einzuverleiben. Ich höre sofort auf. Politisch darf man nichts predigen. Da tritt man sofort in Fettnäpfchen. Aber auch diese großen, globalen Dinge hängen damit zusammen, einfach mit diesen Profilierungsneurosen, dass da Dinge geschehen sollen. Und ja, so ist das. Der Teufel hat den Schnaps gemacht, um uns zu verderben. So ist das. Auch da haben wir irgendeinen Aspekt der Lust. Und der Feind will durch ungeistliches Verhalten unseren Leib, den Tempel Gottes, verderben. So liegt das einfach auf der Hand. Und wer seinen Lüsten lebt, wird ein Gefangener seiner Lust. Ein Gefangener der Lüge, des Geizes, der Drogen, was auch immer. Das gewinnt sogar eine Eigendynamik. Das verstärkt sich. Wer erst in diesen Strudel hineingerät, der ist ein Getriebener, der wird verzehrt und der verbrennt. Der Wunsch zunächst, ganz hinterlistig, wird vom Teufel impliziert. Und da ist irgendein Wunsch und der will realisiert werden, wenn es in diese negative Richtung geht. Ja, darüber hinaus, die weltlichen Lüste, sie führen zum Überdruss. Zur Übersättigung. Alfred, was isst du am liebsten so normalerweise? Wie bitte was?
Das, was mir vor die Finger kommt.
Ich habe es noch nicht verstanden. Lauter.
Was ihm vor die Finger kommt.
Einen Namen will ich hören. Erbsensuppe?
Auch, ja.
Auch, gut. Also erklären wir jetzt mal Erbsensuppe für das, was du am liebsten isst. Oh, das ist gut, dass wir das wissen. Für die nächsten 5 Jahre gibt es jeden Tag nur Erbsensuppe. Das wäre doch mal eine Perspektive, ne? Das wäre doch schön. Also, jeder hat vielleicht ein Lieblingsgericht oder ein Lieblingskuchen oder egal was. Und wenn wir das beschränken würden dann auf dieses Lieblingsding, dann dauert es nicht lange. So nach einer Woche oder so vielleicht, dass du denkst, ja, die ersten 3 Tage hat mir das gut geschmeckt, haben mir die Kartoffelpuffer gut geschmeckt. Auch mit Apfelmus, ne? Lecker, wer macht das? Kartoffelpuffer mit Apfelmus, oh, schmeckt gut, ne? Ja, kann ich auch 2 oder 3 Tage hintereinander essen. Aber ab dem 4. Tag denke ich, heute schon wieder. Und ab Tag 5 haben wir nichts anderes. Und ab Tag 6 würde ich sagen, so, jetzt reicht's aber wirklich. Erstmal. Und so weiter. Nicht? Ihr versteht, was ich sagen will. Dinge, die im Überfluss sind oder auf die man sich beschränkt oder so. Also da, wo ein Übermaß ist, eine Übersättigung. Und das ist auch so vom Teufel eingerichtet, dass das dann schiefgehen muss. Also die positive Lust, die uns noch beschäftigen soll, natürlich jetzt auch, die steht natürlich im Mittelpunkt. Von einer Lust des Geistes, von einem Begehren des Geistes ist die Rede. Also ich sage es mal so allgemein. Keine Lust haben, neutral betrachtet, macht krank. Egal wie. Und Fleischeslust haben, macht kaputt, zerstört. Geisteslust führt zur Freiheit und zur Freude und zu einem attraktiven Leben. Und diese Geisteslust hat eben nicht diesen Effekt der Übersättigung, wo du denkst, jetzt reicht's mir aber, sondern da ist immer noch Steigerungsfähigkeit vorhanden. Unausschöpfliches, geistliche Lust ist etwas so göttlich Positives, dass uns der Geschmack immer größer wird. Und wir wollen immer mehr und tiefer und intensiver. Das liegt nämlich daran, wenn wir Gott nahe kommen, Gott hat auch Lust. Er hat Lust auf jeden von uns erstmal. Er hat uns geschaffen und er möchte, dass wir bei ihm sind. Und es heißt von ihm, er hat Lust, bei den Menschen zu wohnen und Gemeinschaft mit ihnen zu haben und ihnen Seligkeit zu geben und ihnen Gutes zu tun. Toll, nicht? Dass Gott nicht Lust hat am Tode des Sünders, sondern dass er errettet werde und lebe. Gottes Lust ist das. Und je näher wir bei Gott und mit Gott sind, umso mehr entwickelt sich diese positive Lust, ich nenne es mal Freude oder so. Achtung aber, wenn einer irgendwo keine Lust hat und das soll dann irgendwie aber noch ein bisschen fromm klingen, dann sagt er nämlich, ich habe keine Freudigkeit. Sei ehrlich. Und dann, weil Freudigkeit klingt so fromm irgendwie, ne? Und manchmal geht es auch nicht um Freudigkeit, sondern geht es einfach auch um Pflichterfüllung. Aber dass Pflichterfüllung im Reich Gottes auch Freude auslöst und letztlich hervorbringt, das ist so ein tolles Ergebnis und Erlebnis. Also, steht in deiner Bibel auch, habe deine Lust am Herrn und du wirst dich den ganzen Tag ärgern. Habe deine Lust am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Was dein Herz sich wünscht, das bekommst du nicht bei Amazon oder irgendwo anders, sondern habe deine Lust am Herrn. Und er will, weil er kann, uns geben, was unser Herz sich wünscht. Er schaut nämlich in unsere Herzen hinein. Er weiß das. Das müssten wir gar nicht so einzeln alles ausbreiten, sondern das ist ja eine lebendige Beziehung. Habe deine Lust an Gottes Worten. Im Alten Testament ist es dann auch immer auf Worte Gottes bezogen. Habe Lust am Gesetz Gottes. Habe Lust an Gottes Gesetz. Habe Lust zur Wahrheit. Lust zur Bruderschaft. Und wenn wir diesen Aspekten der Lust in Bezug auf Gott und was Gehorsam zu Jesus betrifft und was uns voranbringt, das fördert dann in uns natürlich auch, Galaterbrief, Paulus beschreibt, 5. Kapitel, was die Frucht des Geistes ist. Wenn wir im geistlichen Bereich leben, dann entsteht dort eine Folge, Ursache, Folge. Im Geist leben, was ist dann die Folge? Eine Frucht wächst einfach. Die können wir nicht machen oder selber, wenn die Voraussetzungen dafür erfüllt sind, für eine Pflanze zum Beispiel, dass sie Licht und Nährstoffe und Wasser hat und Erde oder weiß ich was, manchmal spezielle Voraussetzungen sind, dann wächst das einfach. Und manches wächst dir auch sogar über den Kopf. Und das passiert einfach. Und manchmal kannst du auch bei manchen Pflanzen zugucken, quasi, wie es wächst. Bei Unkraut zum Beispiel. Das hat man den Eindruck, wächst am schnellsten. Aber man soll ja eigentlich nicht mehr Unkraut sagen. Das eine ist Nutzkraut und das andere ist, wie heißt das? Grünkraut oder sowas.
Eine Begleitvegetation.
Begleitvegetation. Oh, das hört sich aber gut an. Ja, schön. Also, man kann manchmal zugucken, wie es wächst, förmlich. Und zwar im geistlichen Bereich, wenn wir Gott nahe sind und in seinen geistlichen Kategorien unterwegs sind und die fleischlichen Dinge, die hier beschrieben wurden, soweit es möglich ist, ausfiltert, aussondert, weg damit. Unser geistliches Immunsystem uns da sehr fein mit einem Frühwarnsystem warnt, genannt Gewissen vielleicht. Wenn das in Funktion ist und auch Bibelkenntnis dahinter steht, dann kommen da hervor ganz tolle Sachen, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Keuschheit. Das, so einfach ist das. Wenn uns das alles fehlt, dann deutet das auf einen Mangel an geistlicher ein Mangel des Lebens im geistlichen Raum hin. Da, außerhalb finden wir das nicht. Woanders gibt es das nicht. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Keuschheit, positive Lust. Ja, zur Freiheit
hat uns Christus berufen. Und in diese Freiheit möchte er uns hineinführen. Nicht in ein Denken, das darf man nicht und so ähnlich, sondern wir müssen es in diesen größeren Kontext stellen und das einfach suchen und uns da hinein bewegen, so gut es uns gelingt. Wie wird man Herr über negative Lüste, über sündiges Begehren? Also Hiob sagt mal, ich habe einen Bund mit meinen Augen gemacht. Augen kann man ja bekanntlich öffnen und schließen, ne? Oder die Blickrichtung. Den ersten Blick kann niemand kontrollieren, da kann keiner was dafür. Also ich habe es gesehen. Aber dann geht es weiter. Dann kommt die nächste Entscheidung. Gucke ich genau hin? Oder wende ich mich ab? Das haben wir in der Hand. Also der erste Blick ist hier nicht das Thema. Der zweite und dritte und vierte und fünfte, der ist entscheidend. Und wenn Dinge sind, die für unsere Augen nicht bestimmt sind und nicht gut sind, das Auge ist des Leibes Licht, da nehmen wir Dinge auf und die gehen auch richtig rein ins Herz. Und wo wir nicht hingucken sollen, da brauchen wir einen Bund mit unseren Augen. Also können wir darüber nachdenken. Manchmal bedeutet das negativen Lüsten auch, auszuweichen. Ich erinnere mal an Josef, als der verkauft war nach Ägypten und hatte Erfolg dann als Knecht im Hause dieses Statthalters, wichtigen Politikers Potiphar. Und Frau Potiphar, die fand den jungen Israeli ganz attraktiv und wollte mit ihm anbändeln. Und er hat nicht gewollt. Wie könnte ich solches Unrecht tun vor meinem Gott, sagt er und wendet sich ab. Und dann wird sie so gemein, dass sie ihn beschuldigt, er habe sie überfallen und belästigt und bedrängt, kommt daraufhin ins Gefängnis. Also ein Kampf, der sich daraus entwickelt. Petrus redet auch mal von Enthaltsamkeit. Einfach bewusste, reife, geistliche Entscheidungen treffen und Nein zu sagen. Es reimt sich nicht mit Gottes Wort. Es ist nicht letztlich in meinem Inneren eine Bestätigung von Gott, dass das jetzt okay ist oder gut ist. Und dann auch mal sagen, okay Gott, wenn das so ist, du bist schlauer als ich, ich beuge mich deinem Willen. Das überhaupt ist so, nicht? Dein Wille geschehe, das beten wir. Aber denken, es wäre doch gut, wenn Gott das will, was ich will. Dann wäre das schön. Aber das ist manchmal nicht so. Ach ja. Wenn die Lust nämlich empfangen hat, ist ein Ausdruck, den Jakobus verwendet. Also, wenn die Lust, der Wunsch geboren ist, in der Regel kriegt er dann auch noch Junge, dass dann noch mehr Wünsche daraus folgen. Ja? Also, wenn die Lust empfangen hat, ja, dann gebiert sie die Sünde und die Sünde gebiert den Tod. Aufpassen also, wie ein Same, der in unser Herz hineingelegt wird plötzlich. Wir müssen aufpassen und kritisch Dinge sehen und wach sein. Und Petrus sagt dann auch nochmal, flieht die fleischlichen Lüste. Einfach gefährliche Situationen meiden und Dinge meiden, wach sein, Immunsystem einschalten, geistliches Frühwarnsystem einschalten, halt, grenzwertig, nein, ist nicht. Wie gewinnt man positive Lüste? Ja, also mir gefällt ja, dass in dem Wort Lust auch irgendwie das Wort lustig mitklingt. Ich bin gern lustig. Bin ich allein hier oder sind andere auch vielleicht hier noch? Gehen alle zum Lachen in den Keller oder so? Nee, also ich bin gern lustig. Du auch, immer toll. Hab einen Verbündeten und eine Verbündete. Ja, dem Heiligen Geist folgen, also nicht dämpfen, ihn nicht hindern und viel Umgang haben mit Gottes Wort. Und manchmal ist das auch ein bisschen schwerfällig, das weiß ich wohl. Aber wer kennt den Ausdruck, Appetit kommt beim Essen? Ja, ne? Ich kann das auch glaubhaft unterstreichen. Guckt mich an. Appetit kommt beim Essen. Essen ist eine schöne Beschäftigung. Und so, ne? Alfred? Einig sind wir uns, ne? Ja, also auch im Geistlichen gilt das. Appetit kommt beim Essen. Jeder sollte mal eine Freizeit besuchen und ein bisschen vielleicht auch mal in die Dynamik, in die geistliche Dynamik einer Freizeit eintauchen und sich mal mitnehmen lassen und nicht aus den üblichen Trott oder so, sondern einfach mal drin sein und in geistlichem Fluss sich mal bewegen. Wenn du zurückkommst, dann hast du ein postcharismatisches Trauma. Dann musst du erst mal wieder im Alltag ankommen oder so ähnlich. Ja, also die Frage ist eigentlich, ich kann mich erinnern, wir waren mal zusammen, das war vor langen, langen Jahren in der Jugendstunde. Und wir waren so gut drauf und sehr fröhlich und lustig irgendwie. Und einem der Anwesenden war das zu lustig. Und der wollte uns mit den Worten zur Ordnung rufen: Wir sind doch nicht zu unserem Vergnügen hier. Also ehrlich, genau deswegen bin ich heute Morgen hier. Wenn ich in den Gottesdienst gehe, dann gehe ich dahin zu meinem Vergnügen, um Segen zu empfangen, um Freude zu bekommen, um aufgebaut zu werden, um was mitzunehmen an Stärke und an Möglichkeiten und an Kraft und an allen Aspekten, die Gott freisetzen und geben will. Wir brauchen Gottesdienste, in denen jeder zum Vergnügen da ist. Das wäre gut. Henriette, einverstanden? Ja, ne? Gut, dein Urteil bedeutet mir was. Dass wir hier einfach Freude ausstrahlen, dass wir Liebe ausstrahlen, Fröhlichkeit und bedröppelt sein kann jeder noch genug zu Hause. Dass es hier jedenfalls fröhlich zugeht und wir zum Vergnügen hier sind. Genau deswegen möchte ich in die Gemeinde gehen. Aus keinem anderen Grund. Nicht, weil irgendeine bestimmte Zeit ist oder ein bestimmtes Ding oder was auch immer. Nee, das ist doch schön. Ich gucke, so wie Fabio schön trommelt hier, hab eben beobachtet, bei einem Takt geht er immer mit der Hand weiter runter und klopft da unten weiter. Da ist ein anderer Ton als ganz oben am Rand. Schöne Erkenntnis für mich, ne? Für unmusikalische Leute sehr, sehr erhellende Tatsache. Und so. Und auch hier, Patrick am Klavier und so. Ich weiß zwar immer nicht genau, wo man einsetzen muss, aber ist mein Problem, nicht seins. Und so. Also, sei zum Vergnügen hier. Freue dich an dem, was Gott uns geben will. Wie uns der Himmel beschrieben wird, sowieso. Freude in einem Ausmaß, das wir überhaupt noch nicht kennen. Also welcher Lust gebe ich mich hin? Was steuert mich? Das ist meine Entscheidung. Und ich muss ja zugeben, manche haben eine Riesenlust am Gebet. Ich habe auch Lust, aber nicht riesig, muss ich ja offen gestehen. Und das wandelt sich auch manchmal ein bisschen und verändert sich irgendwie, sofern man Gebet nicht nur als Bitten und Jammern versteht. Und so darf das auch unterschiedlich bei jedem von uns sein. Halt es fest, dem Aufrichtigen lässt es Gott gelingen. Und naht euch zu Gott, dann naht er sich zu uns und zu euch. Das ist einfach eine Tatsache. Und Jesus sagt, meine Freude soll in euch sein und eure Freude soll vollkommen werden. Auch sagt er, eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. Also diese ganze Sache mit der Lust sollten wir mal jeder für sich reflektieren. Und auch bei Hiob war dann am Ende noch ein Happy End. Ich liebe ja Geschichten mit Happy End. Wo kein Happy End ist, das ist immer doof irgendwie. Aber Happy End, das brauche ich. Und die Bibel hat auch oft ein Happy End. Und der Eliphas, einer der Freunde von Hiob, der hält ihm ja immer eine schöne Rede, da sagt er ihm so, vertrage dich nun mit Gott und mache Frieden. Daraus wird dir viel Gutes kommen. Nimm doch Weisung an von meinem Munde und fasse seine Worte in dein Herz. Bekehrst du dich zum Allmächtigen und demütigst dich und tust das Unrecht weit weg von deiner Hütte, wirf den Staub, dein Gold und zu den Steinen im Bach das Gold von Ophir. So wird der Allmächtige dein Gold sein und erlesenes Silber für dich. Dann wirst du deine Lust haben an dem Allmächtigen und dein Antlitz zu Gott erheben. Wenn du ihn bitten wirst, wird er dich erhören und du wirst deine Gelübde erfüllen. Wenn du dir vornimmst, lässt er es dir gelingen und das Licht wird auf deinen Wegen scheinen. Denn er erniedrigt die Hochmütigen, aber wer seine Augen niederschlägt, dem hilft er. Also, falls du Gold hast, sollst du es jetzt in den Bach werfen, heute noch in die Weser, und sagen, Gott, du sollst mein Gold sein und du sollst mein Herr sein und mein Ein und Alles. Und alles andere, was er uns schenkt, das dürfen wir haben, als hätten wir es nicht. In dem Sinne, auch heute wieder, mach was draus.